HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich sitze am Tisch zusammen mit Christoph Butterwegge. Mein Name ist Marius Galler. Christoph Butterwegge ist Politikwissenschaftler, vielfacher Buchautor, Krise und Zukunft des Sozialstaats, Kritik des Neoliberalismus, Hartz IV und die Folgen sind nur einige der Titel, oft auch gefragt von den Medien, wenn es um Themen wie soziale Gerechtigkeit oder Armut in Deutschland geht. Und das ist natürlich eines der Schwerpunktthemen von uns heute. Fast sogar Bundespräsident wäre vermutlich etwas übertrieben, denn die Aussichten bei der Wahl 2017 waren doch, ja man muss sagen, etwas bescheiden. Denn die Wahl von Frank-Walter Steinmeier als Kandidat der Großen Koalition war doch vorherzusehen. Aber immerhin, sie waren von der Linken aufgestellt. Die hatte 95 Delegierte in der Bundesversammlung, sie bekamen 128 Stimmen. Allgemein wurde das als Achtungserfolg gesehen. Sie sind ja auch langjähriger Sozialdemokrat und haben viel zum Thema soziale Spaltung und soziale Gerechtigkeit gemacht. Das wurde so in Verbindung gebracht. Und ich würde gerne wissen, haben Sie mal für sich so gedacht, also was wäre, wenn ich vielleicht tatsächlich mal im Schloss Bellevue sitzen würde, wie würde ich denn das Amt ausfüllen?
Damals, als ich kandidierte in der Bundesversammlung, habe ich das nicht gedacht, denn es war klar, dass ich keine Chance haben würde. Es ging mir darum, meine Themen von sozialer Spaltung, von der sich vertiefenden Kluft zwischen Arm und Reich, mangelnder sozialer Gerechtigkeit, die Kritik an der Reformpolitik der rot-grünen Koalition und der anderen Bundesregierung, diese Themen in die Diskussion stärker zu bringen, das war eigentlich der Sinn der Kandidatur, nicht die Hoffnung oder die Illusion, muss man schon sagen. Aber ich habe natürlich danach schon manchmal gedacht, wenn ich jetzt Frank-Walter Steinmeier im Amt beobachte, was hättest du da gemacht oder was hat er jetzt für Repräsentationspflichten? Und da würde ich mich jetzt eher fremd fühlen, aber ich hätte natürlich bei manchen Reden schon gedacht, dass ich vielleicht auch die Akzente anders gesetzt hätte und zum Beispiel die mangelnde soziale Gerechtigkeit nicht nur bei uns, sondern weltweit stärker angeprangert hätte. Mein Ziel war ja, so ein bisschen so eine Agenda der Solidarität ins Gespräch zu bringen. Also so, ich hätte gerne eine Ruckrede gehalten. Also Roman Herzog hat das ja als Bundespräsident getan, aber in Richtung von mehr Konkurrenz, mehr Leistungsdruck. Ich hätte es mehr in die umgekehrte Richtung gemacht, einzuhalten und dann vielleicht einen Ruck durch Deutschland gehen zu lassen in Richtung von mehr sozialem Verantwortungsbewusstsein, von mehr Solidarität. Das hätte ich mir gewünscht. Und da hätten sich natürlich jede Menge Gelegenheiten geboten im Amt des Bundespräsidenten.
Waren Sie denn bei der Wahl dabei? Also haben Sie das aus der nächsten Nähe verfolgt?
Ja, ich war Delegierter, obwohl ja nicht Mitglied der Linken, hat mich ein linker Landesverband, der in Sachsen aufgestellt, als Mitglied der Bundesversammlung. Und ich war also in der ersten Reihe neben Martin Schulz gesessen und habe alles mitverfolgt. Es war natürlich ein sehr feierlicher Akt, diese Bundesversammlung, obwohl da jetzt keine Reden gehalten werden. Sonst hätte man sich da ja vorstellen und seine Vorstellungen auch verbreiten können. Das war nicht vorgesehen, aber natürlich ein riesiges Auditorium. Ja, und mein Wahlergebnis war wirklich so, dass auch großer Jubel ausbrach. Und ich war dann insgesamt ganz zufrieden, nachdem ich mir schon ja so Fragen gestellt hatte, wie bist du nicht danach als Wissenschaftler verbrannt, wenn du dich politisch so exponierst, und zwar bei dieser Partei Die Linke. Aber auch diese Befürchtungen sind so nicht eingetreten. Es wurde allgemein akzeptiert, dass bei meinen Themen Armut, Reichtum, soziale Ungleichheit, Sozialstaatsentwicklung, dass bei diesen Themen auch politisches Engagement zwangsläufig dazugehört. Man kann nicht ein Wissenschaftler sein, der über den Parteien steht, der nichts damit zu tun hat, sondern wenn man sich mit Armut in Deutschland in einem so wohlhabenden, wenn nicht reichen Land beschäftigt, dann muss man natürlich auch Partei ergreifen für diejenigen, die davon betroffen sind.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung. Also es wird ja mal der Quereinsteiger gefordert, also ein Wissenschaftler, ein profilierter Wissenschaftler in einem hohen politischen Amt. Nun hat es nicht geklappt, aber ich habe gesagt, langjähriges SPD-Mitglied von 1970 bis 1975, dann nochmal von 1987 bis 2005, das sind nachgerechnet deutlich über 20 Jahre. Und jetzt ist ja viel vom Linksruck der SPD die Rede, da gab es ja allerlei Initiativen, die sie ja auch begleitet, viel kritisiert haben, Hartz IV, Rente mit 67 und so weiter, die sozialen Leichen im Keller der SPD. Wie würden Sie die aktuelle Entwicklung einschätzen? Ist das Verzweiflung über sinkende Umfragewerte oder halten Sie das, was da jetzt alles gesagt und vorgeschlagen wird, für glaubwürdig?
Na, sicherlich ist der Ausgangspunkt der Niedergang der SPD als Volkspartei. Und ich habe natürlich, bevor die Agenda 2010 und auch die Hartz-Gesetze in Gang gesetzt wurden, schon davor gewarnt, dass genau dies eintreten würde. Also nicht nur eine stärkere Spaltung des Landes, sondern auch ein Niedergang der SPD. Also nicht ich bin ja 2005 ausgetreten, deshalb, weil ich mich in meinen Vorstellungen von der SPD wegentwickelt hätte, sondern die SPD ist ihren Idealen untreu geworden, ihren Vorstellungen von Solidarität und von einer gerechteren Gesellschaft. Davon hat sie Abstand genommen. Übrigens hatte ich ja mit Gerhard Schröder zusammen mal Juso-Arbeit gemacht und diesen Prozess also natürlich mit sehr viel Kritik auch begleitet. Was heute passiert ist, dass man versucht, daraus zu lernen, dass dieser Niedergang auch die Existenz der SPD letztlich gefährdet. Der Ausgangspunkt ist für mich ein bisschen problematisch, weil man sagt nicht, was wir damals gemacht haben, war falsch, sondern man sagt, wir brauchen einen neuen Sozialstaat für eine neue Zeit. Also wir haben nicht mehr die Probleme auf dem Arbeitsmarkt wie damals, 2003, zu Zeiten der Agenda 2010. Damals, so wird häufig gesagt, war das richtig, was die SPD-Führung da gemacht hat. Übrigens gegen enormen innerparteilichen Widerstand. Also Gerhard Schröder musste zu Mitteln der Erpressung greifen, um sein Konzept der Agenda 2010 überhaupt durchzusetzen. Er musste damit drohen, dass er eben als Kanzler stürzt und die Vertrauensfrage stellen. Und er musste innerhalb der Partei natürlich auch viele kontroverse Diskussionen bestehen. Für mich ist es nicht glaubwürdig, wenn man sagt, wir brauchen einen neuen Sozialstaat für eine neue Zeit und damals war das richtig, weil das hieße ja als Botschaft an die Betroffenen von Hartz IV, wenn die Situation auf dem Arbeitsmarkt, sprich Massenarbeitslosigkeit in dem Sinne, wie das damals der Fall war, wiederkommt in einer wirtschaftlichen Krise, dann machen wir wieder dieselbe Politik, die der Agenda 2010 und ihrer Reformen und der Hartz-Gesetze. Richtiger wäre zu sagen, nein, das war damals falsch. Das hat viele Millionen Menschen, vor allen Dingen auch Kinder und Familien, in die Armut geführt. Man hat ja die Arbeitslosenhilfe abgeschafft. Die ist nicht zusammengelegt worden mit der Sozialhilfe, wie Gerhard Schröder Hartz IV verkauft hat in der Öffentlichkeit, sondern da ist eine Lohnersatzleistung, die Langzeitarbeitslose noch relativ gut stellte, weil sie ansetzte am letzten Lohn oder Gehalt der Betreffenden und davon 53% oder 57% zahlte als Arbeitslosenhilfe, je nachdem, ob man unterhaltsberechtigte Kinder hatte oder nicht. Plötzlich fielen diese Betroffenen, meinetwegen ein Diplom-Ingenieur, der mit 48 arbeitslos wurde und keine Stelle mehr fand, der hätte bis zur Rente die Arbeitslosenhilfe bezogen. Jetzt fiel er am 1. Januar 2005 in Hartz IV, sprich, er bekam nur noch Arbeitslosengeld II und das war nun keine Lohnersatzleistung, die an seinem vorigen Gehalt ansetzte, sondern eine Fürsorgeleistung, die damals 345 Euro in Westdeutschland und 331 Euro in Ostdeutschland betrug. Und das heißt, da plötzlich war ein riesiger sozialer Abstieg da.
Was Sie da auch beschreiben, ist ja das Problem der Glaubwürdigkeit. Nun sind Sie, ist Christoph Butterwegge, der SPD sehr wechselvoll verbunden. Das erste Mal 75 rausgeflogen, weil er gegen die Politik von Helmut Schmidt aktiv war. Und die Wiederaufnahme 87 war auch nicht reibungs- und konfliktfrei. Mir scheint, damit das glaubwürdig ist, müsste es ja auch Bewegung von unten geben. Ich weiß nicht, wie nah Sie der SPD noch stehen, ob Sie wissen, dass da einiges unten in Bewegung ist, dass ein Druck ausgeübt wird, dass das auch durch die Partei nach oben kommt oder auch außerhalb der Partei, dass da einiges kommen müsste, um dann dieses Problem ganz oben und auch ganz glaubwürdig zu vertreten.
Das ist absolut richtig und ich sehe da Bewegung und sehe, da sind Menschen in der SPD und wenn es diesen Druck nicht gegeben hätte und natürlich auch Druck von außen, dann hätte es sicherlich jetzt auch nicht diesen Kurswechsel in Bezug auf Hartz IV gegeben.
Wenn man es dort ernst meinen würde, wären Sie wahrscheinlich ein natürlicher Wiederaufnahmekandidat, weil Sie auch gerade zu diesen Thesen und zu diesen Themen sehr prominent gearbeitet haben. Aber bevor wir vielleicht die Frage des Sozialstaates und der sozialen Spaltung etwas genauer angehen, Lassen Sie uns ein erstes Musikstück einspielen. Das ist vielleicht ganz passend. Sie haben sich ausgesucht von Jethro Tull, Living in the Past. We'll keep living in the past, heißt es da, die gute alte Zeit. Ist das auch so ein bisschen die Bundesrepublik mit ihrem Wohlfahrtsstaat, also vor neoliberale Zeiten, die Sie da so ein bisschen ins Spiel bringen wollen?
Naja,
ist es einfach die Musik, ist es Jethro
Tull?
Nein,
ich bin schon so musikalisch, was jetzt so Oldies angeht, aber auch sonst vielleicht schon ein bisschen nostalgisch, weil ich natürlich diese Zeit als Jungsozialist mit meiner eigenen politischen Sozialisation so erlebt habe, dass das ein Aufbruch auch übrigens in der SPD war damals, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hat es einen Aufbruch der Jugend gegeben nach 68 oder davon ausgelöst. Ich bin ja jetzt ein 68er erst, weil ich im Januar 68 Jahre alt geworden bin, aber ich bin kein 68er in dem Sinne, dass ich damals schon Politik gemacht hätte zur Zeit der Schüler- und Studentenbewegung. Dazu war ich wiederum zu jung. Aber diese Musik hat auch vieles, glaube ich, verkörpert von dem, dass man damals so einen ungeheuren Optimismus hatte. Heute zurückzublicken und diese Zeit vielleicht auch ein bisschen zu verklären, das mag schon sein, obwohl der Einwand mir gegenüber, das gesagt worden ist von Vertretern der Agenda-Politik, ich sei jemand, der zurück in die 70er Jahre wolle. Diesen Einwand habe ich immer gekontert damit, dass ich gesagt habe, nein, im Gegenteil, die neoliberal orientiert sind, die wollen zurück in die 70er Jahre und zwar in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, als es den von Bismarck begründeten Sozialstaat in Deutschland noch gar nicht gab.
Dann gönnen wir uns auch ein wenig reflektierte Nostalgie auf den Wunsch von Christoph Butterwege und hören uns Jethro Tull an mit Living in the Past. Jethro Tull mit Living in the Past auf den Wunsch von Christoph Butterwege. Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Mario Scala. Wenden wir uns einem, wenn nicht dem drängenden aktuellen Thema der Gegenwart zu. Soziale Gerechtigkeit, natürlich viel diskutiert. Viele Buchautoren haben sich da geäußert. Es gibt Klassiker wie Thomas Piketty mit seinem Kapital im 21. Jahrhundert. Die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht. Christoph Butterwege hat auch mehrfach zur Debatte Stellung bezogen und beigetragen, Krise und Zukunft des Sozialstaates, ein umfangreiches und grundsätzliches Buch. Die Frage, wie steht Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich da? Ist es hier noch relativ gerecht oder auch schon deutlich ungerecht?
Man hat den Eindruck vermittelt, medial und auch sicherlich von Seiten der verantwortlichen Politiker, dass wir in Deutschland einen besonders entwickelten Sozialstaat haben, der weitestgehend soziale Gerechtigkeit gewährleistet. Aber wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt, dann ist das zum Teil auch eine Illusion. Also für mich ist es eines der faszinierendsten Phänomene, das es gibt auf der Welt, dass wenn man in Kanada, in Italien, in Deutschland, in Finnland, die Menschen fragt, in den USA, wer hat die liberalsten Asylgesetze, wer hat das sicherste Atomkraftwerk, wer hat den entwickelsten Sozialstaat, dann nennen alle das eigene Land. Und das kann ja gar nicht sein, dass nun, es muss jeweils natürlich ein bestimmtes Land sein, aber es können nicht alle. Aber alle haben den Eindruck. Und das heißt, in der Politik der jeweiligen Länder ist der Eindruck vermittelt worden, na, bei uns ist es eigentlich alles in Ordnung und es geht einigermaßen gerecht zu und großzügig, liberal, tolerant. Dieser Eindruck ist in der Bundesrepublik ganz weit verbreitet. Man glaubt, dass die Spaltung der Länder, wie zum Beispiel in den USA, in Großbritannien, in Brasilien, wenn man fragen würde, auf der Straße Menschen, wo ist arm und reich am weitesten auseinanderklaffend, dann würden alle andere Länder nennen. Und der Gini-Koeffizient, das ist ein Ungleichheitsmaß, bei 0 haben alle das Gleiche, bei 1,0 gehört allem 1. Die USA sind auf einem guten Weg dahin. Sie haben beim Vermögen einen Gini-Koeffizienten von 0,8. Also es dauert nicht mehr lange. Dann gehört Jeff Bezos oder Bill Gates oder Donald Trump alles. Jetzt denkt man, in der Bundesrepublik Deutschland ist der Gini-Koeffizient viel, viel niedriger, weil bei uns ja doch ein Sozialstaat besteht und das Vermögen sich relativ gerecht verteilt und wir eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, hat es der Soziologe Helmut Schelsky mal in den 50er Jahren genannt. Diese Vorstellung geistert immer noch herum. Unser Gini-Koeffizient ist 0,79. Das heißt ganz dicht an den USA. Und die Kluft zwischen Arm und Reich ist sehr, sehr tief bei uns. Die 45 reichsten Familien, sagt das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und das zeigt, dass der Blick getrübt ist durch den Eindruck, den man gewonnen hat aufgrund der öffentlichen Diskurse. Und das zeigt, dass diese Schere, von der da immer die Rede ist, ich spreche lieber von einer sich vertiefenden Kluft zwischen Arm und Reich, dass die politisch Verantwortlichen, dass die etablierten Parteien bisher jedenfalls dagegen wenig unternommen haben.
Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, also das Buch von Christoph Butterwegge, Armut in einem reichen Land, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. Lassen Sie uns noch ein wenig weiter darüber reden, wie das konkret aussieht, wie ungerecht oder unsozial dann bei den Betroffenen erscheint, denn Einkommen, Möglichkeit der Teilhabe an einem kulturellen, sozialen und auch gesellschaftlichen Leben ist ja auch sehr wichtig. Ist denn auch die Armut von Beteiligten gleichbedeutend mit Ausschluss aus der Öffentlichkeit? Denn es gibt ja auch viele kostenlose Angebote, es gibt Museen, Tage der offenen Tür und so weiter. Oder heißt Armut auch gleichzeitig Exklusion?
Na, ein Mechanismus, wie in unserer Gesellschaft das Problem verharmlost und verdrängt wird, ist, dass man sagt, naja, die Armut in Dritt- oder Viertweltländern, die ist bedrückend, wenn an der Straßenecke in Kalkutta Menschen verhungern, dann ist das wirkliche Armut. Aber bei uns, wo die Menschen vielleicht in Hochhäusern und von Hartz IV leben, da jammern dann die Hartz IVler auf hohem Niveau. Auf diese Art und Weise beruhigt man sich. Und da wird verkannt, dass die relative Armut, um die es sich bei uns meistens handelt, obwohl es auch 860.000 Menschen als Wohnungslose in Deutschland gibt und 52.000, die obdachlos sind und auf der Straße leben, das ist natürlich absolute Armut, weil die Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden können. Aber meistenteils geht es bei uns in der Tat um relative Armut. Und da beruhigt man sich und sagt, naja, das ist ja nicht so eine bedrückende und schreckliche Armut, wie sie da in der dritten oder vierten Welt zu besichtigen ist, wo wir alle im Kopf die Bilder dieser Hungerbäuche haben und der ausgezehrten Kinder. In Wirklichkeit ist es so, dass Armut, und darauf weise ich immerhin, in einem reichen Land wie dem unseren erniedrigender, bedrückender und deprimierender sein kann, weil kein Armer, der im Slum von Nairobi lebt, wird gefragt, sag mal, warum bist du eigentlich arm? Rechtfertige dich mal. Bei uns wird aber der Hartz-IV-Bezieher automatisch als Drückeberger, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer abgestempelt. Und das heißt, die Menschen bei uns, die arm sind, die nicht verhungern, aber die trotzdem arm sind, weil sie sich vieles in diesem reichen Land von dem nicht leisten können, was für viele andere oder die meisten sogar normal ist. Die leiden ja nicht nur darunter, dass sie wenig Geld im Portemonnaie haben. Auch das kann vielleicht schlimmer sein, wenn man sieht, wie der Luxus um einen herum und wie toll die glitzernden Fassaden der Läden in den Großstädten insbesondere da auch verlockend wirken und man selber kann nicht agieren auf diesem Feld und nicht mithalten. Das ist schon deprimierend. Aber noch deprimierender ist natürlich, wenn man dann sich rechtfertigen muss und wenn man im Grunde auch statt wie vielleicht in der dritten oder vierten Welt, wo man sich solidarisiert, die Straßenkinder in Südamerika, die schließen sich zusammen, die organisieren sich, die gründen Gewerkschaften, die wehren sich politisch. Bei uns die Armen, die ziehen sich zurück in ihre manchmal schimmligen Wohnungen, weil sie von der Gesellschaft selbst verantwortlich gemacht werden. Man schiebt ihnen die Schuld in die Schuhe und das ist psychisch, gesundheitlich verheerend. Deswegen ist Armut Seenot bei uns auch so häufig mit Krankheit verbunden und mit psychischen Beeinträchtigungen. Und Sie müssen sich vorstellen, ein Jugendlicher, der im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen auf einem Schulhof bei uns steht und der ausgelacht wird von seinen eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, der leidet darunter, viel mehr ausgelacht zu werden als unter der Kälte, die er spürt. Und deswegen finde ich, ist es so verkehrt, diese relative Armut oder wie ich sie auch nenne, die Armut in einem reichen Land, für so eine Art Luxusphänomen zu halten, das wir uns leisten können und das niemanden in seiner Existenz bedroht. Nein, das ist deprimierend, das ist demoralisierend, das macht krank, das vernichtet Existenzen und deshalb finde ich, die Armut hat viele Gesichter. Aber auch wenn sie anders auftritt, als wir sie vielleicht aus Entwicklungsländern kennen, ist sie verheerend und muss im eigenen Land nicht nur wahrgenommen, sondern sie muss auch ernst genommen und bekämpft werden.
Also Armut ist dann gleichzusetzen mit Stigmatisierung.
Und das ja, Armut führt zu sozialer Ausgrenzung bei uns, nicht zu Solidarisierung, sondern zu Entsolidarisierung. Die Armen haben ganz andere Probleme zum Beispiel, als sich politisch zu engagieren. Sie haben weder die Mittel, zu einer Demonstration nach Berlin zu fahren. Häufig wird mir so entgegnet, naja, die Hartz-IV-Bezieher, das sind ja immer noch, wenn man die Kinder mitrechnet, 6 Millionen. Es waren mal 7,5 Millionen auf Höhepunkt der wirtschaftlichen Krise. Die könnten ja mal mit Sack und Pack vors Kanzleramt ziehen. Das wäre doch eine beeindruckende Demonstration und das würde sicherlich sehr viel mehr politisch bewirken, als nur zu jammern. Nur haben natürlich die Armen ganz andere Sorgen. Also zum Beispiel die Miete nicht bezahlen zu können oder die Sorge, dass ihnen Strom oder Gas abgestellt wird. Das passiert 350.000 Haushalten im Jahr und 6 Millionen wird es angedroht. Das heißt, die Betroffenen haben tagtäglich so viele Probleme zu bewältigen, dass sie sich politisch gar nicht beteiligen können. Sie sind auch resigniert. Sie sind enttäuscht über die etablierten Parteien, ganz besonders natürlich über die SPD, die ja eben als älteste Partei in Deutschland immer als die Vertreterin der Arbeitenden, auch der Arbeitslosen und der Armen galt. Von denen dieser Partei verlassen worden zu sein mit der Agenda-Politik, das hat die Menschen dazu geführt, Abstand zu nehmen, nicht nur von der SPD oder deren Wahl, was sich in deren katastrophalen Wahlergebnissen niederschlägt, sondern sie gehen gar nicht mehr zur Wahl.
Das, was Sie beschreiben mit Resignation oder Ansichten wie die Armen sind selber schuld oder vielleicht sogar noch überversorgt, da habe ich in Ihrem Buch, in dem Buch von Christoph Butterwege über die Krise und Zukunft des sozialen Staates einen schönen Satz gefunden, einen Forscher, den Sie da zitieren mit den Worten: Vorkehrungen zum Schutz vor Risiken sind so alt, dass sich ihre Spur im Dunkeln der Geschichte verliert. Also so eine Art Sozialstaat gab es schon in der Steinzeit, denkt man, also die ersten menschlichen Lagerfeuer, wo dann schon diskutiert wurde, wie man die Menschen wieder integrieren kann. Das ist ja so eine Vorstellung von, ja, es gibt eine Fürsorge, es gibt ein Kümmern und das ist selbstverständlich und es gibt auch ein Recht. Also da muss man niemanden dann sozusagen stigmatisieren. Ist das eine Vorstellung, die so, es kommt aus der Tiefe der Geschichte, aus dem Dunkeln der Geschichte, dass man sich um die Menschen kümmert, dass man so etwas vielleicht dann auch wieder etablieren muss?
Naja, es ist eine politische Entscheidung, ob man sozial Benachteiligte, Erwerbslose, auch Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel, ob man denen ein Leben in Würde ermöglicht oder ob man sagt, mir ist jetzt völlig unklar, wie in der öffentlichen Diskussion über den Vorschlag von Hubertus Heil eine Respektrente oder eine Grundrente einzuführen, sofort die Kosten von 6 Milliarden Euro im Jahr hochgespielt werden und gesagt wird, wo sollen wir dieses Geld hernehmen? Also man hat sofort 12 Milliarden Euro für mehr Rüstung, sobald die NATO ein entsprechendes Ziel formuliert oder Donald Trump sogar das Doppelte oder Dreifache fordert. Dafür ist Geld da, aber die Menschen in Würde leben zu lassen, das muss sich rechtfertigen. Und mit einer Bedürftigkeitsprüfung muss man die Hosen erstmal herunterlassen. Also es ist nicht der Geist in der Gesellschaft vorhanden zu sagen, wir sind jetzt mal solidarisch, gerade mit denjenigen, die eher auf der Schattenseite des Lebens stehen. Bei dieser Respektrente geht es um Menschen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben, aber zu so niedrigen Löhnen, dass sie am Ende in der staatlichen Grundsicherung im Alter landen, also sprich in der Armut. Denen, nachdem sie so lange gearbeitet haben, vielleicht auch Kinder erzogen haben oder Verwandte gepflegt haben, denen dann zu missgönnen, dass sie vielleicht 800 oder 900 Euro, um die geht es dann da, also die Grundsicherung im Alter meistens so um 100 oder 150 Euro aufzustocken, da wird gesagt, das können wir uns doch nicht leisten. Also das heißt, in der Gesellschaft hat sich ein Gerechtigkeitsempfinden verbreitet, was dem entgegensteht, wo man so sagen würde, naja, es gibt so eine natürliche Empathie mit denjenigen Menschen, denen es schlecht geht. Aber das ist natürlich in einer Gesellschaft, die stark beeinflusst ist vom Neoliberalismus, der auf Leistung, auf Konkurrenz setzt, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland stark ist im internationalen Wettbewerb. In einer solchen Gesellschaft ist es ganz schwer, Geld für den Sozialstaat locker zu machen, damit dessen institutionelle Regelungen, und das ist natürlich noch was anderes, als zum Beispiel zu spenden oder durch Stiftungen oder durch Lebensmitteltafeln Menschen vor dem Verhungern zu bewahren. Der Sozialstaat gibt den Menschen Rechte, Ansprüche, wie zum Beispiel auf eine solche Respektrente.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, Sozialpolitik ist Sisyphusarbeit. Das höre ich auch, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, so ein bisschen heraus. Es ist sehr anstrengend, nach 30, 40 Jahren neoliberaler Hegemonie, die ja bis weit in die Parteien, auch bis weit in die Gesellschaft dann ausgestrahlt hat, eigentlich kleine oder auch geringfügige Verbesserungen, was soziale Gerechtigkeit oder auch das Aufheben sozialer Spaltung angeht, durchzusetzen. Ist das wirklich so anstrengend? Ist es auch anstrengend für den Wissenschaftler, diese Themen so in die Öffentlichkeit zu bringen?
Ja, das ist sehr anstrengend, weil der Sozialstaat ist ja ein auch sehr, sehr komplexes und kompliziertes Institutionengefüge, das zu durchschauen alleine schon vielen Menschen schwerfällt. Das hat damit zu tun, dass er nach Bedarfsgerechtigkeit strebt. Also anders als zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wie mit einer, ich nenne es eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip, über allen dieselbe Summe, also meistens werden 1000 Euro im Monat genannt, ausgießt, versucht ja unser bestehender Sozialstaat, ob es ihm gut gelingt, ist eine andere Frage, aber er ist eigentlich bemüht und im Grundgesetz ist es auch eigentlich so vorgesehen mit dem Sozialstaatsgebot unserer Verfassung, dass er sich bemüht, für jeden Einzelfall Gerechtigkeit herzustellen. Und das heißt zum Beispiel jemand, der ein geringes Einkommen hat, aber eine hohe Miete, dem wird Wohngeld gezahlt, nicht allen. Und dadurch wird natürlich der Sozialstaat sehr kompliziert, dass er ganz, ganz viele Hunderte von Leistungen hat, die man beantragen muss, größtenteils, wo man sich mit der Bürokratie herumschlagen muss, mit den Ämtern. Viele, gerade alte Menschen übrigens, die dringend eine höhere Rente brauchten, beantragen zum Beispiel die Grundsicherung nicht im Alter, obwohl sie ihnen zustehen würde, weil sie Angst haben vor dem Papierkrieg, weil sie fürchten, dass ihre Kinder oder Enkel herangezogen würden vom Grundsicherungsamt. Und mich erregt schon, Sie merken das auch, dass in unserer Gesellschaft dann in den Medien, ganz besonders in Boulevardzeitung, erregt man sich nun wiederum umgekehrt über die Sozialmissbrauchsfälle. Aber in Wirklichkeit gibt es etwas viel massenhafter, nämlich dass Menschen Sozialleistungen in unserem komplizierten Sozialstaat nicht in Anspruch nehmen, weil sie eben Hemmungen haben oder ihnen die Informationen fehlen. Aber darüber erregt man sich, dass Hartz IV bezogen wird und dann gleichzeitig noch schwarz nebenher eine Wohnung gestrichen wird. Darüber kann man sich fürchterlich aufregen. Aber man regt sich nicht auf, was eigentlich angesagt wäre, dass so viele Menschen im Dunkeln leben, vereinsamen auch gerade im Alter. Mich hat sehr bewegt eine alte Frau in München, die sich in einer Sendung zur Altersarmut meldete und die schilderte ihren Alltag in bewegten Worten, wie sie abends im Dunkeln sitzt, um Strom zu sparen vor einem Glas warmer Milch, weil sie von ihrer Oma in der Kindheit gehört hatte, dass man den Hunger nicht spürt, wenn man warme Milch trinkt. Diese Frau war mal die Frau eines Druckereibesitzers, die Druckerei ist pleite gegangen, der hat alles in die Firma gesteckt und sie sitzt jetzt mit der kleinen Rente da, schämt sich, ist zu stolz, die Grundsicherung ergänzend in Anspruch zu nehmen. Das ist der Alltag von Menschen und in München, wo diese alte Frau lebt, da beziehen dann die beiden reichsten Geschwister unseres Landes, Susanne Klatten und Stefan Quandt, im Mai des letzten Jahres für das Vorjahr 1.126.000.000 Euro nur an Dividende aus ihren BMW-Aktien. Unsere Gesellschaft akzeptiert aber eher einen solchen, ich nenne sie Hyperreiche, sie akzeptiert weniger, dass Menschen Hilfe in Anspruch nehmen müssen und den Sozialstaat belasten finanziell. Aber meiner Meinung nach wäre das ein Gerechtigkeitsempfinden von Bedarfsgerechtigkeit, dass man Menschen, die wenig haben, mehr Unterstützung zuteil werden lassen muss, wäre eine sinnvollere Gerechtigkeit als dies, was Leistungsgerechtigkeit heißt, wofür ich im Prinzip auch bin, aber ich verstehe eben unter Leistung nicht, Coupons zu schneiden, in diesem Falle von Großaktionären, sondern ich verstehe unter Leistung das, was Erzieherinnen, was Krankenpfleger, was Altenpflegerinnen machen. Und das müsste deutlicher werden in unserer Gesellschaft und es müsste ein Umdenken stattfinden, hin zu mehr Solidarität.
Jetzt haben Sie schon einige Sachen angesprochen, die nötig wären, die anstehen würden. Lassen Sie uns noch ein wenig Musik spielen, bevor wir da einiges vertiefen. Sie haben Grundsicherung angesprochen, man könnte auch über eine Bürgerversicherung noch reden, das werden wir gleich tun. Noch vorher haben wir eine kleine musikalische Pause. Auf den Wunsch von Christoph Butterweger haben wir Bob Seger, Still the Same, in den 80ern viel gehört, ich erinnere mich. Der hatte immer so zwei Arten von Songs im Repertoire, einmal so die harten Rocksongs, aber dann auch immer die soften Songs, die, naja, sagen wir mal ein bisschen despektierlich, schnulzen. Sie haben sich Still the Same, Sie haben sich den Softsong rausgesucht.
Ja, das passt auch zur Nostalgie.
Still the same.
Weil ich bin noch derselbe.
Also, Bob Seger mit Still the
same. Gerhard Schröder nicht.
Den haben Sie ja relativ gut gekannt. Der hat sich auch dafür eingesetzt, dass Sie wieder in die Partei eintreten durften.
Ich habe mit ihm in den Gremien der Jungsozialisten auf der Bundesebene gesessen und ich bin auch mit ihm in Kneipen gewesen. Aber an unseren beiden unterschiedlichen Lebensläufen sieht man natürlich auch, wie sehr Menschen beeinflusst werden durch ihr gesellschaftliches Umfeld. Also er ist Ministerpräsident geworden in Niedersachsen und dann Kanzler und hat mit Menschen verkehrt, die eher in den Chefetagen der großen Konzerne beheimatet sind. Ich habe an der Uni mit Studierenden zu tun gehabt und hatte völlige Freiheit, da meine Überzeugungen aus der Zeit, die wir mal gemeinsam hatten, Gerhard Schröder und ich, die auch weiter zu vertreten. Er ist aber natürlich unter den Druck auch von Lobbyisten geraten, hat im politischen Geschäft Kompromisse machen müssen, hat sicher dann auch seine Überzeugungen gewandelt. Und ich nehme ihm das persönlich jetzt gar nicht übel, sondern es hat einfach mit unseren unterschiedlichen Lebenswegen zu tun.
Aber ich vermute mal, wenn Sie Bundespräsident geworden wären, wären Sie auch in ganz andere Kreise gekommen. Aber Sie hätten sich ja vermutlich, sage ich mal so, nicht so verändert wie Gerhard Schröder, oder?
Das hoffe ich sehr. Ob die Bundesrepublik einen Bundespräsidenten Christoph Butterwegge verdauen würde, weiß ich nicht. Der würde natürlich schon bei den Umgangsformen, bei den Kleiderstilen große Veränderungen mit Sicherheit befürworten.
Jedenfalls eine schöne Vorstellung, ein Bundespräsident Christoph Butterwegge, der sich gleich bleibt im Amt. Da hören wir doch dann den zugehörigen Song mit Still the Same. Still the Same von Bob Seger auf den Wunsch von Christoph Butterwegge. Sie hören die Sendung Doppelkopf auf hr2 Kultur. Mein Name ist Mario Scala. Christoph Butterwegge hat viel über Armut in der Bundesrepublik geforscht, in Büchern wie Armut in einem reichen Land. Meine Frage, wie weit ist denn die Armut in dieser Gesellschaft vorgedrungen? Nivellierte Mittelstandsgesellschaft, das Stichwort hatten Sie auch vorhin genannt. Und die Mitte ist ja irgendwie die heilige Kuh in der Politik. Mitte wollen ja alle sein. Wie viel Mitte gibt es denn noch in diesem Land?
Na, ich sehe schon, dass die Mitte unter Druck gerät. Zwischen oben und unten fürchten auch viele Angehörige der Mittelschicht, zerrieben zu werden. Und die Armut breitet sich mehr und mehr auch in die Mitte aus, zumindest was die Armutsgefährdung angeht. Und sie verfestigt sich auch da. Also wenn 15,8% der Bevölkerung nach den EU-Kriterien armutsgefährdet sind, das sind 13,4 Millionen Menschen, dann kann man ja nicht so tun, als wäre in Deutschland so eine kleine Randgruppe armutsbedroht. Ich spreche auch eher von einkommensarm, weil die EU sagt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, der gilt als armutsgefährdet. Das ist die sogenannte Armutsrisikoschwelle. Und ich denke, wer weniger als 999 Euro als Alleinstehender im Monat zur Verfügung hat, der ist ganz einfach einkommensarm. Und das gilt natürlich besonders dann, wenn er in einer Großstadt lebt und dann natürlich noch entsprechende hohe Lebenshaltungskosten und Mietkosten hat. Das bedeutet aber auch, dass unsere Gesellschaft, obwohl sie eigentlich doch so relativ viel auch inzwischen an Armut hat, es wächst nicht, was weiß ich, explosionsartig, so darf man es sich nicht vorstellen, sondern es scheint mir eher so, dass die Armut so langsam vordringt und sie ist natürlich auch in ganz bestimmten Gruppen besonders stark ausgeprägt, also zum Beispiel unter Erwerbslosen, da sind es 57%, die betroffen sind. Ich habe begonnen, mich mit der Kinderarmut zu beschäftigen, Anfang der 90er Jahre. Damals war ich in Potsdam an einer Hochschule tätig und die Studierenden wiesen mich darauf hin, dass in den damals noch neuen ostdeutschen Bundesländern besonders viele Familien und Kinderarm waren. Und man sprach damals in der Armutsforschung von einer Infantilisierung der Armut, einer Verjüngung, einer Verkinderung, wie es der Frankfurter Ökonom Richard Hauser genannt hat. Ich sehe heute eine Reseniorisierung der Armut. Das heißt, dieses Problem der Altersarmut, das natürlich verdrängt wird, weil Menschen Angst haben, spätestens im Alter auch von der Armut erfasst zu werden. Deswegen beschäftigt man sich lieber nicht damit, so wie mit schweren Krankheiten, die man auch lieber verdrängt. Dieses Problem wird uns noch erheblich beschäftigen, wenn nicht von Seiten der politisch Verantwortlichen Regelungen getroffen werden, die den Sozialstaat wieder fit machen, dieses Problem zu lösen. Und das sehe ich nicht, sondern ich sehe eher umgekehrt, dass man wenig sensibel dafür ist, dass man viele Milliarden Euro zum Beispiel für das Baukindergeld ausgibt, also Steuergeschenke an die Mittelschicht verteilt.
Wenn Sie sagen, die regierende Politik ist da wenig sensibel, dann gibt es ja auf der anderen Seite auch ein großes Unbehagen an zum Beispiel sozialen oder vor allem sozialen und ökologischen Problemen. Es gibt Proteste, zum Beispiel diese Schülerproteste, die dann ökologisch waren. Es gibt natürlich die Gelben Westen in Frankreich, aber es gibt auch ein seit Jahren verbreitetes großes Unbehagen an dieser sozialen Ungerechtigkeit in Deutschland. Das heißt, viele wissen es ja oder empfinden es ja. Sehen Sie denn, dass die Parteien noch Adressaten von diesen Protesten sind? Denn in Frankreich kann man ja sehen, dass das auch sich zu gewaltförmigen Ausdrücken dann hinbewegt und dass das nicht mehr in der institutionellen Bahn ist, die es ja in der Bundesrepublik eigentlich lange gewesen ist.
Ja, man hofft offensichtlich in Deutschland, dass, weil wir eine andere politische Kultur als in Frankreich haben, eben nicht so dieser revolutionäre Elan von 1789 durchs Land weht, was man in Frankreich an den außerparlamentarischen Aktivitäten jetzt nicht nur der Gelbwesten, sondern auch bei Managerentführungen und anderem sehen kann. Das sind häufig auch Formen, die eher Unbehagen auch bei mir auslösen. Aber sie zeigen zumindest, dass in Frankreich gegen soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit dann zum Teil auch sehr militanter Widerstand geleistet wird. Bei uns hofft man offensichtlich, dass Heinrich Heine hat gesagt, Deutschland sei das Land des Gehorsams. Also man hofft, dass man in Deutschland mit solchen Protesten wenig zu tun haben wird. Und deshalb sind die etablierten Parteien ganz offensichtlich in der Lage, das auszusitzen und können sich wenig sensibel zeigen. Wenn mehr außerparlamentarischer Druck ausgeübt würde, müssten sie es aufnehmen. Die SPD bemüht sich jetzt bei der Diskussion über das, was nach Hartz IV kommen soll, bei anderen etablierten Parteien scheint es mir wirklich so zu sein, dass dieses Thema der Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, das ist für mich das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, aber auch der Menschheit insgesamt, dass dieses Kardinalproblem doch nicht als solches erkannt und erst recht nichts dagegen unternommen wird.
Auf der anderen Seite bräuchte es aber auch bei den Betroffenen so etwas wie ein Wir-Gefühl, das ich dann auch äußern kann. Bei diesen Schülerprotesten ist ja schon ein Wir. Wir als junge Generation wollen etwas ändern in Bezug auf die ökologische Politik oder die unökologische Politik der Gegenwart. Das heißt, da müsste sich dann auch auf der Seite der Betroffenen ein vielleicht soziale und ökologische Fragen verbindendes Wir bilden, das dann wieder sozusagen dann die Sachen durch die Parteien, durch die Institutionen bringen könnte.
Ja, nur man kann das nicht von oben organisieren, sondern es ist ein Protest, der von unten kommen muss und der sich meiner Meinung nach auch durchaus parteiförmig organisieren kann. Und ich habe die Parteien in Deutschland jetzt noch nicht aufgegeben. Wenn man sich die Sozialdemokratie in anderen Ländern anguckt, dann ist da ja ein Prozess eingetreten, dass sie völlig erodiert ist, dass diese Parteien, die früher für die Arbeiterbewegung standen, dass die sich entweder völlig aufgelöst haben oder aber zu Splitterparteien geworden sind. Ich glaube, so weit sind wir in Deutschland noch nicht, sondern hier habe ich eigentlich noch die Hoffnung, dass die Parteien der Linken, jetzt meine ich nicht nur die mit den großen Buchstaben, sondern auch die SPD, dass die zusammen vielleicht mit den Grünen, denn ich habe mich ja auch in der Kandidatur für das Bundespräsidentenamt als ideellen Gesamtlinken mit ökologischem Einschlag definiert. Also meine Vorstellung wäre schon ein rot-rot-grünes Bündnis, dass dann solche Proteste auch aufgreift und dafür sensibel ist. Das müsste natürlich von Gewerkschaften, von Wohlfahrtsverbänden, von Globalisierungskritikern wie ATTAC und auch von diesen Jugendlichen, die sich da so freitags zum Beispiel organisieren und demonstrieren, müssten sich zusammenfinden und es müsste natürlich versucht werden, auch ein einigendes Band zu finden. Eine Forderung, an der sich das alles festmacht, das gibt es bei uns noch nicht. In Frankreich scheint mir übrigens, dass auch obwohl die gewalttätigen Ausschreitungen mit den Gelbwesten-Protesten verbunden sind, die Bevölkerung hohe Sympathie dafür empfindet, dass überhaupt sich etwas tut und dass dieser Widerstand sich regt. Bei uns hoffe ich, dass sich die soziale Sensibilität in der Bevölkerung verstärkt und das wird, je stärker die soziale Spaltung empfunden wird, möglicherweise auch bei uns der Fall sein.
Was wären denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht von Christoph Butterwege, konkrete Maßnahmen, die man jetzt kurzfristig oder mittelfristig auch schnell ergreifen könnte, um diese soziale Spaltung in der Bundesrepublik zu bekämpfen?
Mit der Agenda und mit den Hartz-Gesetzen hat man den Kündigungsschutz gelockert, hat man prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingeführt, die Leiharbeit liberalisiert, hat man einen breiten Niedriglohnsektor im Grunde hervorgerufen, der inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst und der das Haupteinfallstor für heutige Erwerbs-, Familien- und Kinderarmut und für spätere Altersarmut ist. Da müsste man gegensteuern durch einen Mindestlohn von wenigstens 12 Euro. Man müsste eine Re-Regulierung vornehmen in der Form, dass man die Leiharbeit verbietet oder sie aber zumindest sehr stark reglementiert. Man müsste den Sozialstaat hinentwickeln zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Man könnte alle einbeziehen in diese Bürgerversicherung, auch Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Man müsste alle Einkommen verbeitragen, nicht nur Löhne und Gehälter wie bisher im Sozialstaat, sondern auch Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividenden, Tantiemen. Und darin, in diesen inklusiven Sozialstaat, wie ich ihn nenne, könnte man eine soziale Grundsicherung oder Mindestsicherung einführen, die den Namen im Unterschied zu Hartz IV wirklich verdient. Sie müsste armutsfest sein, sie müsste bedarfsdeckend sein und sie müsste repressionsfrei sein, das heißt ohne Sanktionen auskommen. Und das dritte Ursachenbündel ist eine Steuerpolitik. Ich nenne sie eine nach dem Matthäus-Prinzip, weil es im Evangelium des Matthäus heißt, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Es müsste eine Finanztransaktionssteuer eingeführt werden, wie die besonders in Frankreich und in Belgien befürwortet wird. Da müsste natürlich auch eine Bewusstseinsveränderung im Lande vor sich gehen, damit wieder solche sozialeren Vorstellungen auch der Verantwortlichkeit vermögender und sehr reicher Schichten dazu führen, dass man jetzt nicht unbedingt gerne Steuern zahlt, das tue ich auch nicht, aber doch sieht, dass eben die soziale Infrastruktur Struktur des Landes. Wenn man sich anguckt, wie groß bei uns die Klassen sind, wie wenig Lehrer und wie wenig Schulpsychologen und Schulsozialarbeiterinnen es gibt, dann sieht man überall an allen Ecken und Enden, die Pflegekräfte fehlen, werden schlecht bezahlt. An allen Ecken und Enden ist eigentlich nur dafür gesorgt worden in Deutschland, dass unter dem Einfluss des Neoliberalismus die privaten Einkommen und Vermögen sehr hoch sind von einem Teil der Bevölkerung. Aber es ist wenig dafür getan worden, in die öffentlichen Einrichtungen, also die öffentliche Daseinsvorsorge auszubauen. Das wäre die Aufgabe. Mit der könnte man natürlich dann die Gesellschaft so in eine Richtung verändern, dass Armut und Reichtum sich verringern, dass die Spaltung aufgehoben wird oder zumindest verringert wird. Und das wäre die Aufgabe einer verantwortlichen Politik.
Also viel zu tun, wenn ich Ihnen zuhöre, aber auch vieles möglich, vieles machbar und gar nicht so weit weg. Weiter ins Detail können wir nicht mehr gehen. Unsere Zeit geht zur Neige. Ich danke Christoph Butterwegge herzlich, dass er sich die Zeit für unser Gespräch genommen hat. Am Schluss haben wir noch eine Musik. Sie haben sich ausgesucht, Deep Purple, Child in Time. Ein Klassiker, oder?
Ja, absolut. Das war in meiner Jugend das Lied, zu dem wir am liebsten getanzt haben. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet.
Mich auch. Insofern hat mich das sehr gefreut. Deep Purple, Child in Time. Das war die Sendung Doppelkopf für heute. Vielen Dank an Christoph Butterwegge. Mein Name ist Mario Scala und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Sweet child in time, you'll see the line. See the blind man shooting at the world. Let's fly, taking toll. If you feel bad, oh Lord, I bet you have. And you've not been here.